ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Die Live-Platte heißt Public Castration is a Good Idea.
Das ist natürlich. Erstmal hier, Take All My Money.
Mensch, Hanno.
Haben wir es doch noch geschafft, Simon. Ne? Zurück im Game.
Mann von Welt und Internet.
Ja, also für alle, die sich jetzt fragen, was das Gelaber wieder soll, hier wieder Internet-Tränen aus Blut, die geweint werden. Simon kotzt, also ich erleide es und Simon bestätigt mich natürlich drin, das Internet in Florida ist irgendwie nicht so geil. Mhm. Simon wohnt ja nicht mehr in Florida, aber er sagt ja, bei ihm im Tampa war das auch immer so scheiße. Also gerade schon eben 45 Minuten mit irgendeiner Torte am Telefon gewesen, die natürlich überhaupt nicht weiß, worum es geht und sagt, hey, jetzt ist alles wieder gut. Wir sind... wir machen uns eigentlich wieder aufs Schlimmste gefasst. Ne? Diverse Dropouts, dein Bild friert ein.
So wie das halt so ist.
Es ist alles nicht zu fassen.
Ja.
Und ich raste aus. Ich gucke hier auf meine rechte Speakerbox. Ne? Die habe ich ja schon mal erzählt. Die habe ich ja einmal durchgeboxt, während ich so Overdubs gemacht habe, die nicht so geil gelaufen sind. Ich bin schon so ein Typ. Ich neige zur auch so Gewalt gegen Sachen.
Ja, verstehe. Du bist, wie man, ja. du entsprichst quasi dem amerikanischen Meme des Drywall-Punchings.
Oh, big time. Habe ich auch schon original gemacht, so Löcher in Drywall gehauen und so. Also ist für mich überhaupt nichts Neues. Für mich eigentlich so ein bisschen Anfängerklasse, weißer Gürtel.
Verstehe, so. Alles klar. Naja, und sonst so, was geht sonst so?
Ja, nachdem du mich ja, Simon hat aber das Talent, dass, also wenn ihr mal Probleme habt, dann wendet euch an Simon. Simon hat nämlich ein unglaubliches Talent und das meine ich nicht mal ganz unehrlich oder unernst. Du kannst das irgendwie machen, wenn man einen richtigen scheiß Tag hatte und sich so aufgeregt hat, so irgendwie, du hast so eine gewisse Ruhe in dir, die mich immer so runterbringt. Das ist wirklich was Gutes. Du fasst dir jetzt wahrscheinlich an den Kopf und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ist aber wirklich so, Simon. Du wirkst, es ist gut, dass ich dich habe.
Das höre ich gerne, Hanno. Ja, ich versuche die Ruhe zu bewahren in der Regel und leide vielleicht im Inneren, aber...
Er zerbricht.
Genau.
Du bist denn so das Meme, wo man halt einfach so dein starres, weißes Gesicht so mit Zähneknirschen anguckt und so und du stirbst zehntausende Tode drin in dir.
Genau. Was man auf jeden Fall sagen kann, wir sind beide Memes und that's it.
For life. Und aber wenn ihr auch mal Hilfe von Simon braucht und er euch irgendwie in Lebenslagen helfen soll, dann gibt es jetzt gute Nachrichten. Ein paar von euch haben das schon mitgekriegt. Wir haben nämlich auf unserem Instagram-Kanal haben wir jetzt, gibt's bei Insta, bietet jetzt so ein neues Feature an. Ich glaube, es nennt sich Broadcast Channel oder irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall haben wir so einen Kanal eingerichtet. Sind jetzt irgendwie 700 Leute dabei, also auf die 1000 wollen wir schon gerne kommen, Simon, oder?
Das wäre schön, ja. Und in diesem Kanal, ich dachte erst, als Hanno den eingerichtet hat, der wäre mehrwegig. Das heißt, dass wir da natürlich auch mit euch hätten sprechen können. Dem ist leider nicht so. Was wir aber tun können, ist euch natürlich schon so ein paar Insider-Sachen vorher schicken, wie wir zum Beispiel hier sitzen, uns auf Video anstarren. Hanno zum Beispiel jetzt OKF, müsste ich direkt einen Screenshot machen. Und das kommt jetzt dann natürlich auch direkt in den Channel rein. Wie Hanno hier.
Wollen wir das mal machen? Mache ich auch mal eben. Warte mal, machen wir mal umgekehrt. So, ich mache mal ein Foto von Simon und mir hier. So, Simon, guck mal freundlich für die Leute. So guckst du freundlich. Das wow. So, und das knalle ich jetzt direkt mal nämlich in den Gruppenchat, hätte ich fast gesagt, in unserem Broadcast-Channel bei Instagram. Es nennt sich GOTT Stammtisch, GOTD. Joint, kommt in die Gruppe. Und da gibt's dann natürlich direkt immer Insta, wenn wir zu faul sind. Wir sind ja jetzt nicht wirklich die mega Social Media Typen, also für Gear of the Dark finden wir auch so nur bis zum gewissen Grad nötig, aber da werden wir euch jetzt oft mit richtiger Scheiße penetrieren. Also wenn ihr da darauf Bock habt, dann seid ihr an dem Tresen an der richtigen Adresse.
Auf jeden Fall. You heard it here first.
Ich schreibe mal, beste Grüße von Simon und Hanno. Ja, das erste Herz. Neue Folge dann am Dienstag.
Und das ist auch eine Neuigkeit, denn wir haben ja gerade erst am letzten Dienstag eine Folge rausgebracht und bringen jetzt schon wieder eine Folge raus. Ja, wir geben so ein bisschen Gas.
Allerdings. Hans Dampf in allen Gassen. Wir geben jetzt richtig Gas. Jetzt wollen wir es richtig wissen. Nee, aber wir kriegen so viel Feedback in letzter Zeit. Also ist so ein bisschen Druck drauf auf der Sache. Also wir werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich noch mehr abliefern. Wir haben auch Bock und ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und an dieser Stelle muss natürlich erwähnt sein, es ist immer so ein bisschen albern klingt, das ist für uns aber nicht ganz unwichtig. Es ist wirklich wichtig, dass ihr den Podcast bewertet, so bei Apple Music oder auch bei Spotify, dass ihr nach Möglichkeit 5 von 5 Sternen gibt. Dann poppt er in den anderen Algorithmen bei anderen Opfern auf und ja, uns hilft es natürlich dabei, dass mehr Leute irgendwie mitkriegen, dass es uns überhaupt gibt. Aber das aller Wichtigste ist natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda. Deswegen erzählt euren Freunden und Feinden, Freundinnen und Freunden davon, dass es uns gibt. Und das ist natürlich der beste Podcast der Welt ist. Also das ist das Mindeste, was ihr für uns tun könnt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das absolute Minimum. Ja, wo wir schon beim absoluten Minimum sind, die PayPal-Spenden lesen wir heute mal nicht vor. Haben wir ja gerade letzten Dienstag gemacht. Kommt in der nächsten Folge wieder ran. Wer allerdings uns spenden will und Saufsprüche oder andere Fragen ja irgendwie für uns auf Lager hat, kann das tun unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Hast du schön gesagt, Simon. Das soll auch auf unserem Grabstein stehen.
Definitiv.
Saufsprüche oder andere Fragen.
Ja, genau.
Könnte auch der Titel meiner Biografie sein. Saufsprüche oder andere Fragen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut.
Ja, habe ich mich wieder sehr gut ausgedrückt.
Ansonsten natürlich traurige Tage. Wir haben einen Verlust in den eigenen Reihen zu beklagen. René Weller, einer der schöne René, einer der besten deutschen Boxer aller Zeiten, ist gestorben. Vor 2 oder 3 Tagen. René Weller ist tot. Ich habe ihn kennengelernt durch das großartige Video aus dem Jahr 2000 oder 2001 oder 2003, ich weiß es nicht mehr, von der großartigen Berliner Band Surrogat, die ich immer richtig großartig fand. Kennst du die, Simon?
Ja, die kenne ich.
Patrick Wagner hat auch eine neue Band, nennt sich, Alter, Gewalt, glaube ich, nennt sich die Band oder so, muss ich mal nachgucken. Ja, riesiger Surrogat-Fan immer gewesen. Wie gesagt, da hatten die immer dieses geiles Musikvideo und dann da kam immer diese Textzeile, die René Weller mal gesagt hat: Wir sind immer oben und wenn wir unten sind, ist unten oben. Soweit ich weiß, kommt das von René Weller, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ein sehr kluger Mensch hat das mal gesagt. Und wie gesagt, der schöne René ist tot. Nur 69 geworden, das ist nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das damit zu tun haben, dass wir unsere letzte Folge, die 69 war.
Ja, ich muss auch sagen, das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, oder vorgesprochen hast, sollte ich sagen, klingt auch ein bisschen nach 69.
Ja, stimmt. So ein bisschen sexuell konnotiert ist es, ne? Auf jeden Fall. Simon, haltet euch fest, die Messlatte wieder ganz nach unten heute. Also wir kommen direkt wieder gut in Schwung hier. Also an dieser Stelle nochmal kurz Real Talk. Es gibt auf YouTube einen Film von 1985, glaube ich, wo René Weller mitgespielt hat und der heißt Macho Man. Googelt also auf YouTube, YouTubed auf Google René Weller Macho Man. Ein absoluter Granatenfilm. Also wirklich die absolute Krönung. Vielleicht poste ich das auch gleich mal in den Chat hinein. Schicke ich einfach mal einen Link rein.
Ja,
das könnt ihr euch angucken. Und ansonsten, stehst du auf Sport, Simon? Du bist nicht so ein sportaffiner Typ, oder?
Du, pass auf, ich bin...
Außer Mountainbike, ne?
Ich bin so ein bisschen mit Motorsport aufgewachsen und ich bin, du wirst es kaum glauben, heute Morgen um 5.45 Uhr aufgestanden, um mir die Formel-1-Übertragung aus Holland anzusehen. Ich hatte einen Tipptopp-Morgen. Ich habe schön den Tag früh angefangen, dann bin ich Kaffee trinken gegangen und dann habe ich auf dich gewartet und dein Internet. So, also ging gut los, hat dann kurz abgebaut, jetzt geht's wieder.
Ja, ich hab den Macho Man, wenn ihr den Macho Man sehen wollt, dann kommt in die Gruppe. ansonsten, worauf ich nämlich hinaus will, es gibt jetzt bei Netflix eine unglaublich gute Doku, die nennt sich Swamp Kings über die Florida Gators. Bist du Football-affin? Wahrscheinlich nicht so, American Football?
Nein, bin ich nicht. Auf keinen Fall.
Ja, ich mag das gerne. Gerade hier im Süden, College Football ist hier Religion und quasi Lebenseinstellung. Ich finde es immer geil und hier natürlich die Florida Gators sind natürlich in Gainesville, da wo ich wohne, eine absolut harte Währung. Also wir haben hier 130.000 Leute, die in der Stadt leben und ich glaube das Stadion fast 95.000 und ist jedes Mal ausverkauft. Do the math.
Okay.
Und also eine geile Doku, wer sich ein bisschen in College-Football einarbeiten möchte und etwas über Gainesville rausfinden möchte, guckt euch diese Doku an, Swamp Kings. Jetzt auf Netflix, alles klar. Ansonsten, Ansonsten gibt es noch eine große Neuigkeit eigentlich, ja. Denn wir wollen euch mit einem neuen Format verwöhnen in Zukunft. Das ist richtig, Simon.
Nämlich werden wir ab jetzt regelmäßiger über neue Platten sprechen, Hanno. Was sagt man dazu?
Da sagt man zuerst mal Hurra, hoch die Hände. Denn es ist so, dass wir immer mehr Feedback kriegen von Leuten, die sagen so, Alter, besprecht auch mal mehr Mucke und auch neue Releases und hast du nicht gesehen. Und wir stellen natürlich auch fest, dass die Folgen, wo wir auch über Musik sprechen, also gute, alte, klassische, aufgenommene Musik, egal auf Tape, auf Platte, auf CD, digital, was auch immer, kommt immer gut an. Dementsprechend, ja, haben wir gedacht, also wenn wir schon natürlich immer die Mover, Shaker und Opinion Leader Nummer 1 sind, dann bringen wir euch auch demnächst einfach mal neue Releases und neue Platten näher. Habe ich das richtig gesagt, Simon?
Das hast du total richtig gesagt. Und was man vielleicht auch sagen kann, was da natürlich auch noch erfrischend mit reinspielt, ist, dass wir natürlich oft, wenn wir über Musik sprechen oder über bestimmte Platten und Künstler in ausgedehnteren Folgen, es sind ja doch auch oft Releases, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, manchmal Dekaden. Wir sprechen über Klassiker, über legendäre Alben und gar nicht so oft über neue Musik. Und das ändert sich natürlich dann hiermit jetzt. Und damit würde ich sagen, leiten wir direkt ein in die Platte, über die wir heute sprechen wollen.
Denn wir haben Post gekriegt. Wir haben Post gekriegt und Simon natürlich direkt große Ohren und große Augen, denn es trifft natürlich extrem den Nerv natürlich von uns beiden bei Gear of the Dark. Aber Simon ist natürlich ein bisschen Profi auf dem Spiel. Also Simon, was haben wir bekommen?
Wir haben bekommen die neue Mayhem-Live-Scheibe Demonic Rites.
Applaus aus den billigen Plätzen hier. Simon hat, also die ein oder andere, die ihr mögt euch erinnern, Simon hat mal vor langer Zeit schon mal davon berichtet, dass er Mayhem schon mal live gesehen hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob schon öfters, auf jeden Fall einmal in Tampa, und du hast es als die absolute Messe bezeichnet. Und gerade bei Mayhem ist man natürlich mit der Wortwahl da ganz bestens bedient, würde ich behaupten.
Ja, ist man auf jeden Fall. Ich habe Mayhem tatsächlich schon sehr, sehr oft gesehen. Ich kann gar nicht genau sagen, wie oft, aber bestimmt 5-mal oder so.
3-stellig.
Ja, 9-stellig. speaking of 3-stellig, ich habe rausgefunden, dass Mayhem knapp 1000 Shows bisher gespielt haben in ihrer Karriere. Ich hätte gedacht, es wäre mehr. Wenn ich überlege, wie wir in den...
Mehr?
Hätte ich gedacht, ja. Weil die Band gibt es nämlich auch schon seit 40 Jahren.
Und es gab ja natürlich bei Mayhem auch die ein oder andere Hürde. Ja. Also es gab das ein oder andere kleine Problem und Wehwehchen auf dem Weg.
Kann man so sagen, ja.
Kann man so, muss man wahrscheinlich so sagen. Aber Simon, erzähl doch mal, was haben wir hier auf dem Plattenteller gekriegt? Also was eigentlich was richtig Schönes, ne?
Ja, Demonic Rites heißt das gute Stück und 17 Tracks, Alter. Ganz schön langes Set. Ich überlege auch die ganze Zeit. Also ich habe Mayhem, wie gesagt, mindestens 5-mal gesehen. Und ich weiß nicht, ich muss gestehen, dass mir die Sets, die gespielt haben, die sind immer für mich wie im Fluge vergangen. Und die, weil die sehr, sehr geil live sind. Und ich finde, dass es auf der Platte extrem gut rüberkommt. Wie der Titel Demonic Rites schon sagt, es bezieht sich natürlich auch stark auf die letzte Platte, namens Daemon. Und eine kurze Anekdote dazu, die Platte habe ich zum ersten Mal bei einer Listening Party in Berlin gehört, wo nämlich Attila, Teloch und Ghoul von Mayhem auch zugange waren. Da hat mich kurzfristig unser ehemaliger...
Im Berghain, nehme ich an.
Nee, in so einem kleinen Club. Und genau, da habe ich die Platte zum ersten Mal gehört. Ich finde die Platte auch richtig geil, deswegen finde ich es ziemlich angemessen, dass die auf dem Rücken irgendwie auch eine Live-Platte rausbringen. Und auch die Listening Party war geil. Da war übrigens auch, kennst du Romano Metal-Kutte? Sagt dir das was?
Das ist ein Rapper, richtig, aus Deutschland?
Ja, der macht so alles. Der macht Rap, Schlager, irgendwas so. Und hat früher so in den 90ern so eine Crossover-Band gehabt. Der war auch am Start. Habe ich so ein bisschen, ich muss sagen, ich finde diesen Metal-Song mega geil. Ich finde auch das Video mega geil. Aber gut, ich bin halt Berliner, kann man nichts
dran. Was aber insbesondere interessant ist, weil Simon sonst fast nichts geil findet, außer Mayhem und, und diesen Song offenbar. Richtig. Also dementsprechend, das Erste, was mir aufgefallen ist bei dieser Live-VÖ ist, es ist ja immer so eine Sache, du kriegst eine Live-Platte und ich gehe da immer schon so ein bisschen mit so einem Argwohn ran, weil ich immer Angst habe, dass es zu glatt poliert ist. Gute Nachrichten ist es hier nicht. Erstens passt es nur, würde es null zu Mayhem passen, und zweitens ist es wirklich ein unglaublich geiler Live-Sound. Es ist wirklich mal wieder eine Live-Platte, die wirklich klingt wie eine Live-Platte. Die ist natürlich geil abgemischt, aber es klingt wirklich so, als würde man auf einem guten Platz sitzen oder stehen und sich die Platte anhören. Für mich als Musiker ist natürlich besonders interessant, für Simon wahrscheinlich auch, was ich geil finde, und vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wie aufgeräumt die Aufnahme ist, ohne dass es zu glatt ist. Aber du hörst, also es gibt offensichtlich keine Overdubs und kein irgendwie, es wurde nicht irgendwie versucht, die Sache irgendwie besonders clean zu machen. Du hörst ganz klar, was die linke Gitarre spielt, was die rechte Gitarre spielt. Es ist halt wirklich so, als würde man im Publikum stehen. Also das gefällt mir am besten. Und es sind auch nicht ganz 17 Songs, es sind 16 Songs und ein Intro.
Gut, da hast du natürlich recht, ja. 17 Tracks.
Aber die Zeit vergeht wie im Flug, finde ich auch. Also sehr, sehr kurzweilig. Hast du einen Lieblingstrack auf der Scheibe?
Ich finde den Opener sehr geil. Der ist auch auf dem letzten Album Daemon sehr, ist ein fetter Song. Der heißt Falsified and Hated. Das ist irgendwie ein Übersong, finde ich.
Allerdings.
Freezing Moon ist natürlich immer gerne gehört. Bei dem Song kriege ich immer Gänsehaut. Finde auch geil, wie bei Freezing Moon im Intro die gefühlt es immer mehr und mehr laid back spielen, bevor der Song dann richtig losballert irgendwie. Also die nehmen so ein, die entschleunigen das Intro, so was total geil ist. Und natürlich auch fett, dass Death Crush, der Titelsong von der Death Crush, gespielt wird. Also dass die auch so ein bisschen in der ganz alten Kiste kramen so. Und was mir besonders aufgefallen ist oder was für mich besonders raussticht als total geil, ist die Stimme einfach. Also Attilas Stimme, für den einen oder anderen mag das Geschmackssache sein. Ich finde die obergeil. Und die Performance, die hier bei dem Live-Set irgendwie zu hören ist, ist Bombe.
Mein Lieblingstracks ist die Nummer 11, Life Eternal. Mhm. Einfach für mich, das ist jetzt ein bisschen sehr nerdig, aber diese Staccato-Gitarren, bevor die Vocals einsetzen, das ist halt einfach so eine geile, prollige Arroganz, in dieses absolutes Loch zu fallen, finde ich mega geil. Und ich mag den Song Carnage, die Nummer 16, extrem gerne. Die extrem groovige, punkige, aber das ist ja eh was Mayhem gut können, halt auch dieses Primitive richtig abliefern, so, ne. Es ist halt, das ist mein Beef, den ich manchmal mit Black Metal habe, wenn das mir zu technisch und zu viel Firlefanz wird, so. Also für mich ist immer wichtig, dass das halt auch immer noch diese Brutalo-Momente hat, so, weißt du, die halt einfach total stumpf sind.
Ja, auf jeden. Ja, das ist natürlich bei so altem Material, auch aus der Death Crush-Ära, das Zeug ist natürlich auch sehr primitiv und punkig und räudig irgendwie. Und ja, ist aber geil. Es fügt sich trotzdem auch gut irgendwie in die Setlist ein. So, ich habe nicht das Gefühl, dass es sich beißt. Also ich finde irgendwie, es fließt alles total geil und so kenne ich die Band live auch. Also ich finde, was bei Mayhem live geil ist, ist, dass du normalerweise, du wirst in so eine Atmosphäre eingelullt. Und dann kannst du dir auch ein langes Set ohne Probleme reinziehen irgendwie. Und ich bin eigentlich großer Feind von langen Live-Sets, muss ich ganz, also bei mir ist normalerweise so nach 45 bis 50 Minuten denke ich meistens so, okay, ihr könnt jetzt alle aufhören zu zocken. Ich hab's kapiert so. Mayhem, ich weiß gar nicht, wie lang die Platte ist, müsste ich nochmal gucken, aber ich habe die Band schon mit ausgedehnten Sets gesehen und war immer sehr irgendwie, ja, so irgendwie einfach komplett im Vibe.
Genau, die Stimmung auf der Platte ist halt auch geil, also es ist immer so, also manchmal Live-Platten, wie gesagt, die hörst du ja an und kriegst kaum mit, dass es eine Live-Platte ist, aber hier hörst du halt auch viel so Publikumreaktionen und das beim Intro halt auch schon geil. Das ist halt schon so ein bisschen Gänsehaut, wie das Intro losgeht und auch mit der letzten, mit dem Pure Fucking Armageddon, wenn du die Leute hörst, aufgenommen, soweit ich weiß, in England, also UK, Ungarn, Australien, wenn ich mich nicht täusche, Schweden, so, also es ist ein bisschen, es ist nicht eine Show, sondern es ist zusammengewürfelt, glaube ich, und ich finde das absolut legitim, dass man halt auch so, manche Puristen sagen, ja, ein Live-Set muss unbedingt eine Show sein, aber ich finde, wenn ich eine Live-Platte von einer Band höre, will ich am möglichst die besten Live-Shows irgendwie zusammengetragen von einer ganz bestimmten Tour. Und ich finde, das hat hier gut geklappt. Und eine andere Sache, die ich erwähnen muss, die mir gut gefällt, ist, dass hier sehr oft auf der Snare angezählt wird.
Ja.
So, das ist halt, ist das so ein Mayhem-Special-Move oder ist das ein Black-Metal-Ding? Aber das finde ich total geil.
Ja, hast du ja im Grindcore auch oft irgendwie. Ich erinnere mich, bei WFAM haben wir das auch oft gemacht früher. Ich finde, auf Snare einzählen schäffig auf jeden Fall.
Chefig ist das richtige Wort. Müssen wir uns für Manta auch mehr klauen?
Ja, auf jeden. Ja, um noch dazu was zu sagen zu den, also dazu, dass es auf mehreren Shows aufgenommen worden ist. Hut ab zum Engineer so. Der Typ hat auf jeden Fall es hinbekommen, es trotzdem sehr homogen klingen zu lassen.
Komm auf US-Tour im Herbst. Bist du da? Siehst du die irgendwo?
100.000% da Gorguts eröffnen. Also Gorguts und Mayhem zusammen lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Muss ich ein Stück, ich glaube, ich muss nach Tacoma fahren, um die Show zu sehen. Also irgendwie 2,5 Stunden, 3 Stunden.
Ich kotze, weil das nächste bei mir ist, glaube ich, Tennessee. Und da, ich bin aber auch leider in Europa. Also total ärgerlich. Aber gut, einer vom Team Gear of the Dark wird mal wieder zum 876.000. Mal Mayhem sehen. Also wir sind auf jeden Fall da. Represent Gear of the Dark. Wenn ihr uns zufälligerweise in den USA auf der Mayhem Show trefft, sprecht uns einfach an. Wir sind Mensch geblieben.
Auf jeden Fall. Wir sind ganz, ganz normal geblieben.
Das Ding, wir haben es in einer geilen Box vorliegen. Mhm. Deluxe Edition nennt man es, glaube ich. Es gibt ja zweimal goldenes Vinyl. Was ist noch dabei? Es ist jetzt dieselbe Platte, ist auf CD, liegt dabei. Es ist ein großes Poster dabei. Was mir am besten gefällt, ist, dass eine ausgedruckte oder halt, ne, natürlich, ich glaube, es gibt eine Auflage von 1000 Stück, aber die Setlist, finde ich, sieht geil aus. Ist eine der wenigen Sachen, die ich mir direkt rahmen würde und an die Wand hänge. Ich bin nicht so ein Mega-Poster-Typ, aber die Setlist ist auf jeden Fall total geil. Ansonsten, glaube ich, von der letzten Tour im Backstage-Pass. Könnt ihr mal probieren, ob ihr damit Backstage kommt und wie das bei den guten Mayhemmern ankommt. Und Plektrin sind, glaube ich, noch drin, oder?
Damit hast du alles umfasst, ja. Ich finde tatsächlich sogar das Poster ziemlich cool. Dieses Covermotiv überhaupt ist.
Ja, ja, es ist geil. Es ist geil. Wie sagt man, es ist nicht so überkandidelt, sondern es ist auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden Fall. Kann man sich gut an die Wand hängen.
Definitiv.
Also, ihr kriegt es schon mit. Ihr könnt euch das uneingeschränkt, also uneingeschränkte Empfehlungen hier von Simon und Hanno, würde ich behaupten, oder?
Genau, das Ganze kommt raus bei Sentry Media in diversen Formaten.
Zum Beispiel ein Limited Digipack gibt es, dann gibt es, glaube ich, eine reine US-Version Digipack und es gibt es natürlich, die Platte kommt, ist immer Doppelvinyl, es kommt als normales schwarzes Gatefold, kommt in Rot, in Silber und transparent Magenta, glaube ich, noch und natürlich digital. Also, checkt es aus, von uns klare Empfehlung. Haben wir zugeschickt bekommen aus dem Traditionshause Sentry Media und weil wir sonst in Teufelsküche kommen, wo wir natürlich bei Mayhem gut aufgehoben sind, müssen wir natürlich Folgendes erwähnen.
Das hier ist nämlich
und das hat Simon natürlich wieder wahnsinnig gut gemacht. Simon ist verantwortlich für unseren neuen Werbejingle. Ja, also ab jetzt gibt es immer mal wieder neue Mucke. Und wir sind natürlich direkt in der Stimmung, denn es passt perfekt in die heutige Folge. Es passt wie die Doppelfaust aufs Doppelauge, denn wir wollen heute über Live-Platten reden.
So sieht es nämlich aus.
Simon.
Ja, bevor wir noch über Live-Platten sprechen, wie oft hast du eigentlich Mayhem gesehen live?
Zero.
Oh, das ist aber ein...
Ja, es gibt so, es gibt so Bands, so zum Beispiel, du weißt ja auch, dass ich der größte AC/DC-Fan der Welt bin und ich habe AC/DC einmal live gesehen. So, ne? Also ich hätte sie öfter sehen können, aber irgendwie hat es sich nicht ergeben. Und aus irgendeinem Grund hat das auch überhaupt nichts mit meiner Liebe zu tun zu dieser Band. Aber es gibt halt einfach so Bands und da wirst du bestätigen können. Ich wette, es gibt Bands, die du über alles verehrst und nie live gesehen hast.
Auf jeden Fall, ja. Und aber gut, die Platte ist ja vielleicht Grund genug bei der nächsten besten Gelegenheit, vielleicht dir mal eine Show reinzuziehen.
Unbedingt. Es gibt nämlich übrigens auch so, um das Thema Mayhem auch eben vielleicht abzuschließen, es gibt... auch, glaube ich, ein Live-Mitschnitt, also von dieser Demonic, von den letzten Shows und eine, die auch aufgenommen wurde, ich weiß nicht genau, aber wer das sehen möchte, Mayhem, wie sie abliefern, gibt es, glaube ich, jetzt im Zuge der Album-Promo auch ein neues Live-Video.
Eins ist so ein Live-Video, das andere, ich hab die gestern auf YouTube mir mal angeguckt, ja.
Schaut da mal rein.
Genau, cool gemacht. Ja, genau, wie du schon sagtest, wir sprechen heute über Lieblings-Live-Platten, die wir beide so haben.
Ja, und Live-Platten in generell und unsere Berührungspunkte mit Live-Platten, wie sagt man, Vorteile, Nachteile, sonst was, für mich persönlich sind Live-Platten eigentlich immer noch das absolute Optimum. Ich bin mit Live-Platten aufgewachsen und für viele Bands waren die oder deren bekannteste Live-Platten für mich auch immer so der erste Fuß in der Tür für eine Band. Weil ich finde, wenn eine Band abliefert auf einer Live-Platte und dich das total umhaut, dann war es selten, dass mich die Studioaufnahmen enttäuscht haben. So, also ich habe mich sehr oft in eine Band Knallauffall verliebt durch eine Live-Platte.
Ja, ich habe früher auch oft Live-Platten und auch sogar so Live-Sampler mir geholt. Es gab ja dann irgendwie in den 90ern oder frühe 2000er ja auch oft so total abenteuerliche CD-Sampler in den Metal-Abteilungen von irgendwelchen Mediamarkt und so weiter und so fort. Natürlich populär gab es sowas wie Ozzfest. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal einen Ozzfest-Sampler gekauft, da waren New Roses drauf, habe ich das Locust Star, war natürlich einfach eine Über-Live-Aufnahme, gibt es glaube ich auch die haben daraus ein offizielles Musikvideo gemacht, die Intensität allein in dem Musikvideo auch der Oberknaller so. Aber ja, für mich war es immer so, Ich habe oft früher von Bands, die ich mochte, so versucht, die limitierten Digipack-Editionen auf CD zu kaufen und mochte es sehr, sehr, wenn da Live-Tracks mit drauf waren. So,
ja. Das waren die goldenen 90er, wo das Ding Bonus-Tracks noch wirklich Bonus-Tracks waren und nicht einfach nur Restmüllverwertung. So,
ja,
ne?
Ja, genau, absolut. Und ich fand das, das war immer für mich ein absolutes Highlight, wenn irgendwie eine geile Live-Aufnahme drauf war, vor allem, weil der Vorteil oft war bei diesen Live-Aufnahmen natürlich, dass, wenn es eine gute Live-Aufnahme war, ne, muss man dazu sagen, aber wenn es eine gute Live-Aufnahme war, hat man immer eigentlich eine rohere und räudigere Version von einem geilen Studio-Track bekommen. So. Und manchmal ist es echt so, dass diese Versionen geiler waren als die Studio-Version auf den Platten, einfach weil, und ich kann mich hier nur zum dritten Mal wiederholen, wenn die Live-Aufnahme irgendwie gut war, dann hat es irgendwie, es wirkt einfach härter.
Ja, direkter, einfach so mehr in die Fresse. Und das geht mir mit dem folgenden Künstler genauso, denn meine ersten Live-Erfahrungen und Live-Platten, die ich angefangen habe, richtig zu lieben, und viele Leute unserer Generation oder auch noch ein älteres Semester werden mir wahrscheinlich beipflichten, die ersten Erfahrungen, die ich mit Live-Platten gemacht habe, waren natürlich die guten alten 70er-Jahre Otto-Platten.
Ja, da wird sich jeder drin wiederfinden.
Kennst du die nicht auch? Also ich hatte doch irgendwie, jeder Haushalt hatte doch mindestens eine scheiß Otto-Platte zu Hause, oder?
Nee, ich glaube, unser Haushalt hatte keine Otto-Platte.
Da wurde nicht gelacht bei Simon im Haus.
Definitiv
bei uns ist
nicht.
Natürlich Otto immer noch so die härteste Währung in Sachen Humor. Man muss aber wirklich sagen, die 70er Jahre Otto-Platten sind wirklich, wirklich gut. Ich mag die bis heute gerne. Und aber das Geilste, was ich an den Platten halt immer schon fand, war dann damals als Kind schon so, Alter, guck mal, wie direkt und unmittelbar die Lacher kamen. So, weißt du, so, es war halt so, der Typ macht was und es gibt sofort eine Publikumsreaktion. Und dann, ich will euch nicht langweilen, ich habe diese Band hier und da schon mal erwähnt. Ich bin großer, großer AC/DC-Fan. Und für mich die erste Platte, die ich je von AC/DC gehört habe, auch wegen dem absoluten phänomenalen, blutrünstigen Cover. Ich war da vielleicht 6 oder 7 oder so in der Flohmarktkiste von meinem Vater gefunden. Die AC/DC, If You Want Blood, You've Got It. Und nicht nur hat das meine Liebe für Live-Platten für immer begründet und zementiert, sondern halt auch natürlich die Tür zur besten Band der ganzen Welt aufgestoßen für mich. Und die Liebe ist für mich natürlich niemals gestorben und immer nur gewachsen. Und quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. So, ich habe das wahnsinnige Format eines Live-Konzerts, wenn auch nur mitgeschnitten und noch nicht visuell, begriffen und verstanden und erleben können. Und dann natürlich auch noch mit dieser wahnsinnigen Band im Doppelpack. Also das war ein wunder, wunder, wunderschöner Tag für mich, als ich diese Kassette gefunden habe.
Ja, fair enough, ey. Und du sagst, du hast also AC/DC einmal live gesehen. Wie lange ist das her?
Das war 2008.
Okay. Und war gut?
Das war natürlich der absolute Hammer.
Sehr schön.
So,
ne?
Aber wie gesagt, so, es ist ganz, die Leute wollen immer mehr drüber reden. Ja, wie oft hast du die live gesehen und dann sich so vergleichen? Aber ich muss ganz ehrlich sein, meine Liebe mit AC/DC ist so persönlich. Also ich habe die Band davor oder danach jetzt nicht mehr oder weniger geliebt oder sonst was. Also aus irgendeinem komischen Grund war das für mich mit dieser, das liegt vielleicht auch daran, wie ich die Band kennengelernt habe. Als ich ein ganz kleines Kind war, 6, 7, 8 Jahre alt und die If You Want Blood und im Zuge dessen halt dann auch ganz schnell die Highway to Hell, weil die beide in dieser Flohmarktkiste rumlagen, diese Kassetten. Das war für mich, ich wusste nicht, wie viele Fans diese Band hat, jahrelang nicht. Ich habe nicht begriffen, was das für eine Weltband ist. Das war für mich mein ganz privater kleiner Schatz, den ich auf dem Walkman, auf meinem Kinder-Walkman, mit dem man auch nur vorspulen oder nur zurückspulen, ich weiß nicht mehr, was es war, der hatte nur 3 Knöpfe, habe ich von meiner Oma damals gekriegt. Ich wusste nicht, dass andere Leute diese Band auch kennen. Dementsprechend habe ich so eine ganz, ganz, ganz persönliche Liebe zu dieser Band entwickelt, die auch nie was damit, nie mit so einem Gruppenerlebnis zu tun hatte, im Sinne von, das müssen wir jetzt live erleben, so.
Ja, du, da spricht ja auch nichts dagegen so. Also manchmal kommt man ja auch einfach nicht dazu. So eine AC/DC-Show, A, passiert nicht so oft, B, ziemlich teuer, C, ist man vielleicht viel unterwegs, ja, whatever, so, alles cool. Aber ja, bei mir ist es so ein bisschen, ja, die Ironie dieser Folge schlägt jetzt so ein bisschen zu bei mir, denn wenn ich über Live-Platten nachdenke oder was meine Lieblings-Live-Platte ist, muss ich tatsächlich sagen, dass eine weitere Mayhem-Platte bei mir extrem hoch im Kurs ist, nämlich die...
Ha, Katsching!
Ja, auf jeden Fall, ja. Nämlich die De Mysteris Dom Satanas Live. Die Platte finde ich einfach mega geil. Die Aufnahme der Platte Also man muss so ein bisschen, ich habe ja wie gesagt auch diese Tour gesehen, das war die besagte Tour, die Hanno vorhin in Tampa angesprochen hat, war glaube ich das zweite Mal, dass ich Mayhem in Tampa gesehen habe. Und was mir bei der Show aufgefallen ist, was ich mega geil fand, war, ich hatte das Gefühl, dass deren Soundmann versucht hat, die Platte, den Live-Sound so zu mischen, dass die so ein bisschen auch die Ästhetik der Platte widerspiegelt. Also ich habe das Gefühl gehabt, die sind extrem konsequent mit ihrem Erbe umgegangen und haben das versucht, in diesen Live-Rahmen auch reinzutransportieren. Und das ist sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und als dann die Live-Platte dazu auch rauskam, muss ich sagen, dass das auch hinten raus wieder, auch geil aufgenommen ist. So. Und ich finde die Platte, das ist halt irgendwie so, ich kann mich total in die Show zurückversetzen, wenn ich diese Platte live höre. Und deswegen gehört diese Scheibe für mich auch mit zu den besten Live-Platten, die ich persönlich kenne, weil mich das einfach komplett zurücktransportiert in eine Bombenshow, eine der besten Shows, die ich je gesehen habe.
Ich habe mich als Kind nämlich auch immer schon gefragt, wie wäre das wohl, wenn von einer Show eine Live-Platte gemacht werden würde und du bist da. Dass das so für immer, das ist wie so eine Komparsenrolle wie in so einem Film. Es gibt so viele Live-Platten, die ich über alles liebe, die werde ich auch später oder gleich im Zuge der Folge noch erwähnen und ansprechen. Aber ich habe mich als Kind schon immer gefragt, es gibt ja immer so einzelne Stimmen oder Leute, die so ganz besonders laut brüllen, die eigentlich zum Plattenhörgenuss dazugehören. Und mich immer so, Alter, der Typ wäre ich gerne. Also für immer verewigt auf dieser Live-Aufnahme, so, ne?
Ja, ich bin tatsächlich auf einer Live-Aufnahme einer anderen Band.
Natürlich.
Verewigt, allerdings nicht mit meiner Stimme. Es handelt sich nämlich um die Crowbar Live-DVD vom Full Force 2004. Die Show habe ich nämlich damals gesehen mit meinem ehemaligen Bandmitglied und sehr guten Kumpel Mario. Und wir standen relativ weit vorne bei der Bühne, als sie da gespielt haben, mitten am Tag. Und die Show kam dann irgendwann auf DVD raus. Und wenn man an der richtigen Stelle pausiert, dann sieht man uns verpixelt von oben. Und ich bin natürlich, ist natürlich geil, weil Crowbar natürlich auch eine meiner absoluten Top-Lieblingsbands sind. Von daher irgendwie cool, auf diesem Release irgendwie mit drauf zu sein.
Du hast eben vorhin, oder du hast, als wir über die Mayhem-Platte gesprochen haben, erzählt, oder nee, es ging um die Bonustracks, dass dir Live-Aufnahmen im besten Fall immer super gut gefallen, weil es so immer so direkt und irgendwie roh kommt und so. Finde ich einen interessanten Punkt. Ich muss für mich aber sagen, dass für mich eigentlich immer der hauptausschlaggebende Punkt, warum ich Live-Platten immer ganz besonders gefeiert habe, schon immer so dieses Gefühl war, dieser direkten Publikumsreaktion. Das war für mich immer so, ne? Und natürlich, wenn du eine Platte nimmst wie If You Want Blood, You've Got It von AC/DC, wo auch immer das Publikum so richtig, also ich find's immer geil, wenn die Live-Versionen ein bisschen anders sind. Nicht nur schneller und härter und direkter oder sonst was, sondern halt bei AC/DC, ne? Hörst du dir auf der Platte zum Beispiel High Voltage an, wo das Publikum immer mitsingt und so, ne? Das fand ich als Kind schon so mega krass, Alter. Was musst du für ein Gott sein, der sich da mit einer elektrischen Gitarre auf die Bühne stellt und die Leute machen, was du sagst? Das hat mich immer schon total umgehauen. Und wenn das halt auch in der Audioaufnahme, ohne dass man sieht, da komme ich gleich auch noch so, es gibt ja auch geile Live-Videos, so, dass da so in den Fang gerät und sich da so, das war für mich immer so, Alter, das war eine absolute Reise. Jedes Mal. Ich war dann halt nicht in meinem Kinderzimmer mit den Kopfhörern, sondern immer auf diesem AC/DC-Konzert. Hat mich immer gefragt, wie sehen die Typen wohl aus? Das war ja auch, ich hatte keine Ahnung, so außer auf dem verschwommenen Cover. Oder wo ist das wohl? In welchem Land? Wahrscheinlich in meinem sehr begrenzten Horizont habe ich gedacht, das muss ja wahrscheinlich hier irgendwo in Bremen sein.
Ja, ja, das ergibt Sinn.
Das muss hier wahrscheinlich, das haben die hier bestimmt um die Ecke aufgenommen.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr nachvollziehbarer kindlicher Gedanke. Die Welt ist sehr klein.
Was war denn die erste Live-Platte, die bei dir so richtig geklickt hat, in die du dich verliebt hast? Also ich habe ja jetzt ja direkt ein Beispiel genannt. Gibt es das bei dir auch? Kannst du das so klar benennen?
Ich kann das nicht so klar benennen. Was ich früh angefangen habe, als ich endlich Internet hatte in den frühen 2000ern, es gab dann doch auch oft so Live-Bootleg-Aufnahmen mit Videos zum Beispiel. Ich habe in den 2000ern extrem viele so Live-Videos runtergeladen. Es gab auch damals, ich weiß leider nicht mehr, wie diese Webseiten hießen, aber noch bevor es YouTube gab, gab es so Websites, die so vom Fernsehen gerippte Musikvideos hatten und so. Also total geil. Und da gab es auch öfters so Live-Videos. Und gerade so in meiner sehr ausgeprägten Hardcore-Phase irgendwie habe ich extrem viele Sachen aufgesuchtet. Aber das erste, was mich so richtig weggehauen hat, ist noch gar nicht so lange her, als Live-Aufnahme, was es auch erst als Videos gab und später als Bonustracks, sind die sind die zwei Live-Songs vom Roadburn 2010 von Triptykon. Die spielen nämlich zwei alte Celtic Frost-Songs. Einer von denen ist Circle of the Tyrants, ist eh einer meiner Lieblingssongs. Und diese Live-Version, also ich kann es nur empfehlen, wer die nicht kennt, die sind auf der Shatter-EP damals rausgekommen als Bonusmaterial. Und die Aufnahme ist einfach unfassbar. Das ist eine der gigantisch, also wirklich am gigantischsten klingenden Live-Aufnahmen. Und es gibt sogar auch alte Videos davon auf der Plattform Vimeo. Also einfach mal Triptykon Roadburn 2010 Vimeo googeln, dann findet man da zwei Videos von. Was an denen so geil ist, ist wie gesagt der Sound. Und außerdem ist natürlich, spielen die den Song natürlich in ihrem viel tieferen Triptykon-Tuning irgendwie, was das nochmal irgendwie heavier klingen lässt. Und ja, irgendwie, das ist für mich so die absolute Messe, diese beiden Songs so. Und ich habe die teilweise echt in Endlosschleife gehört so. Und mir die Videos auch, als es nur die Videos gab, bevor die Songs rauskamen, habe ich mir die Videos halt echt teilweise 3-4 Mal hintereinander angehört und angesehen, weil ich es einfach so geil fand.
Meine Liebe zu Live-Platten und meine musikalische Sozialisation mit selbigen kann ich fast so chronologisch nachvollziehen noch so, ne? Bei mir ging das dann nach der AC/DC If You Want Blood weiter mit, wir hatten früher in Bremen, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, also die lokale Tageszeitung heißt Weserkurier. Und da gab es dann immer donnerstags, als ich Kind war, oder so das Kinoprogramm. Und eines Tages am Frühstückstisch, da muss ich vielleicht so 10 gewesen sein oder 11, macht meine Mutter das Kinoprogramm auf und dann steht da so, AC/DC, Monsters of Rock, live at Donington. Und dann gab es an einem einzelnen Tag in einem Bremer Kino am Hauptbahnhof eine Vorstellung von diesem AC/DC-Konzert live at Donington. Und Buzzy und ich sofort hin und außer uns beiden Kindern war nur ein anderer Typ im Publikum. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich natürlich gesehen habe, wie diese Typen, die diese unglaubliche Musik machen, aussehen. Und das war noch viel, viel, viel krasser als das zum ersten Mal, also wirklich noch viel krasser als zum ersten Mal AC/DC hören, war für mich zum ersten Mal AC/DC sehen. Und dann dieses Live at Donington, dieses Megakonzert, für mich eines der besten Konzerte aller Zeiten. Und ich mag auch diese Live-Aufnahme und auch das Video. Dann hinterher auch sofort zu Weihnachten die VHS-Kassette davon gewünscht und auch bekommen. Und Alter, habe ich das Ding durchgenommen. Ich übertreibe nicht, aber das habe ich wirklich für Jahre mindestens einmal am Tag geguckt, dieses Video. Alter, so Hubschrauberaufnahmen und wenn Angus Young dann auf der Bühne den Duckwalk macht, so auf so einer Glasplatte von unten gefilmt und so weiter. Und das war für mich so, Alter, auch so richtig Tränen in den Augen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass Buzzy mich anguckt, wie ich anfange zu heulen, weil ich das einfach so krass fand, das Ding. Und du merkst schon wieder, ich raste schon wieder komplett so total darauf aus. Aber diese AC/DC Live at Donington, wie gesagt, dieses Kinoerlebnis und dann mit dieser VHS, das war für mich ein ganz, ganz großes Kino. Und dann, das hat auch dann AC/DC für immer zementiert. Alter, so sehen die Typen aus. Sind ja richtig schöne Männer. Und dann zur ähnlichen selben Zeit hatte, glaube ich, das kam über Buzzys große Schwester oder seine Tante, ich weiß nicht mehr genau, der hatte die Iron Maiden Maxi-CD von Fear of the Dark live. Mhm. Und Alter, ich weiß, bist du großer Maiden-Fan?
Nee, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich bin kein großer Maiden-Fan, nein.
Und das ist das Ding bei mir, ich war auch nie riesiger Maiden-Fan, aber ich habe natürlich genau wie du und ganz viele in ihren Freundeskreisen so Leute, für die die Band alles und noch viel mehr bedeuten. So, ne? Und wir fanden das auch geil, war hart und schrill und war für uns auch so ein bisschen, wie sagt man, so Türöffner in eine härtere Metal-Welt, so bevor die ganze Thrash-Nummer kam mit Sodom und Creator dann so als Kinder, hatten wir, glaube ich, Maiden erst, weil irgendwie Maiden war so, das hatte jeder große Bruder oder große Schwester oder Fußball-Paul-Onkel hatte eine Maiden-Platte. Das war einfach so. Und es gab natürlich immer das Monster Eddie, was man auch mal als Kind schon geil fand. Und da auf dieser Fear of the Dark Live-Version, wo das Publikum diese Melodie, dieses Oh mitsingt, hatten wir als Kinder auch schon so krass Gänsehaut und haben uns halt immer die erste Minute immer im Repeat wieder angehört, weil wir dachten, Alter, wie krass, wie viele Tausend, das sind mindestens 1000 Leute, habe ich damals gedacht. Aber es waren ein paar mehr wahrscheinlich so, also Iron Maiden halt auch immer krass. Muss man aber auch sagen, Iron Maiden habe ich öfters live gesehen und eine Band, die mich live noch nie enttäuscht hat. Also ich lege sie jetzt zu Hause nicht so mega oft auf. Hast du Maiden mal live gesehen?
Nö.
Das kann ich dir wiederum echt nur empfehlen. Wirklich gut.
Ich glaub's gerne, ja. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob ich es mir jemals live angucke, wird ja sicherlich auch nicht ganz billig sein, so eine Maiden-Show.
Ich habe noch nie für eine bezahlt, Disclaimer, also sorry dafür, aber irgendwie habe ich mich immer so da reingemogelt. Für meine AC/DC-Show habe ich übrigens damals auch nicht bezahlt, weil ich, das war so ein Promo-Job, den ich angenommen habe, weil ich da im Foyer Aufkleber oder so für irgendeine Firma verteilt habe, mit meinen Kumpels auch, und der Deal war so, ihr kriegt hier jeder 80 Mark oder 80 Euro, dürft aber nicht zum Konzert. Und dann haben wir diese Aufkleber verteilt und das weiß ich noch ganz genau. Und dann kam die Tante, die dann mit uns abrechnen wollte, und wir sind dann halt einfach alle durch die offene Tür halt einfach reingerannt. Mhm. So ich und meine ganzen Kumpel stockbesoffen, haben die Aufkleber weggeschmissen und halt einfach so, ey, scheiß auf die 80 Euro, wir gucken uns jetzt AC/DC an. So, ne? Also das war ganz von Anfang an klar, dass wir natürlich, wenn die uns in die Halle lassen, uns auch das Konzert angucken würden. So, und selbstverständlich. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt so über AC/DC rede, mir fällt auf, dass es andere Bands auch noch gibt, wo die Live-Platten so eine grundlegende Liebe einfach zementiert haben. Das ist ja also, ne, eine Band, die ich jetzt auch nicht mehr jeden Tag höre, aber für mich als Kind unglaublich wichtig waren halt die Toten Hosen. Und für mich die bis zum bitteren Ende live eine der besten deutschen Live-Platten aller Zeiten. Auch für mich, also hatte ich, glaube ich, auch auf unserer alten Folge, bitte checkt sie alle aus, wir haben ja mittlerweile einen guten Katalog von alten Klassikerfolgen, 10 Platten für die einsame Insel, und da ist, glaube ich, die bis zum bitteren Ende auch drauf. Und da kann ich bei der ganzen Platte heute auch, ich kann immer noch, und das kann ich schon seit Ewigkeiten, seit fast 30 Jahren, jede Ansage mitsprechen.
Jeder, okay, das ist natürlich geil. Das ist so, das ist, wenn man natürlich in einem gewissen Alter Platten irgendwie entdeckt und die so absuchtet, ne? Und dann einfach das so krass verinnerlicht, ja. Ey, das sind so Sachen, die erlebt man als erwachsener Mensch nicht mehr, muss ich sagen.
Also ich kann es jetzt auch nicht so sagen, aber die bis zum bitteren Ende, das ist halt auch so ein Safe Space für mich. Immer wenn, die kann ich immer anmachen, ich kann die überhaupt nicht überhören, diese Platte. Warst du, hatten wir schon mal drüber gesprochen, warst du immer eher so Team Hosen oder Ärzte?
Das ist eine echt gute Frage. Ich tendiere so ein bisschen mehr zu, ich habe darauf überhaupt keine richtig gute Antwort. So als Berliner fand man natürlich auch die Ärzte irgendwie cool, aber ich bin weder von der einen noch von der anderen Band leidenschaftlicher Fan geworden, weil ich sag mal, meine Punkphase, die ich so hatte, so vor Metal irgendwie noch, die war so ein bisschen kürzer und es war alles so ein bisschen so diese Skatepunk-Zeit. Ich habe also auch viel internationalen Punk irgendwie gehört.
International Player.
So sieht's aus. Von daher, Hosen und Ärzte, ich hab so keine richtig feste Meinung dazu, muss ich sagen, zu beiden Bands. Es ist so, aber das sind Sachen, die ich durchaus im Kindesalter auch mehr gehört habe. Ne? Also so richtig so.
Ja, ich auch.
Grundschulalter habe ich halt die Hosen und die Ärzte gehört. So.
Nee, ich habe das als Teenager noch richtig gefeiert. Und ich bin witzigerweise auch nie Ärzte-Fan geworden und bis heute nicht. Wobei ich großer Hosen-Fan war und bis zu einem gewissen Grad auch noch bin. Aber eine meiner allerlieblingsplatten aller Zeiten, wie sollte es anders sein, ist natürlich auch die Ärzte-Live-Platte Nach uns die Sintflut. Diese Dreifach-Vinyl von, ich glaube, 88 kam die raus, 89 halt, also irgendwie ihr Abschiedskonzert zur Auflösung. Du bist mit der Platte vertraut, oder?
Ja, aber habe ich auch ich kann nicht sagen, was ich das letzte Mal gehört habe, dürfte...
Eine Gott-Platte. Die ihresgleichen sucht. Mhm. Also da kann fast jede andere Live-Platte auch so im deutschsprachigen Bereich einpacken. So, man kann ja von den Ärzten halten, was man will. Ich war jetzt nie riesiger Fan, aber diese Platte hat wirklich einfach alles. Und vor allen Dingen diesen geilen, dreisten Move. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen und das werden wir uns mit Gear of the Dark natürlich abgucken, dass auf der dritten LP, also auf der dritten Vinyl, auf der B-Seite halt einfach nur 20 Minuten die besten, witzigsten Sprüche und Ansagen sind von der ganzen Tour. Und das haben wir schon mal angedroht, dass wir irgendwann eine Gear of the Dark Vinyl in Limited Auflage natürlich rausbringen mit den besten Sprüchen. Vielleicht machen wir eine Doppelvinyl, auch mit den besten Saufsprüchen von PayPal und so. Langsam wird's Zeit.
Ich frag mal so, hast du auch so Live-Songs, Aufnahmen von Live-Songs, die dich total weggehauen haben? Also jetzt nicht unbedingt so Platten, sondern dass es irgendwo mal etwas, vielleicht was du als Video gesehen hast oder eben wie bei mir so oft als Bonustrack irgendwo bei einer CD dabei war, dass dich einfach so ein Song komplett weggeflasht hat, wo du eine Live-Version gehört hast?
Ja, habe ich irgendwie mehrere Antworten für. Also ich versuche mich mal kurz zu fassen. So. Also ich habe als Teenager, habe ich auch wieder durch so eine Flohmarktnummer die Johnny Cash Live at St. Quentin in die Hand bekommen und ich bin ein großer Johnny Cash Fan und Da spielt er den Song San Quentin halt und die, das ist also für Leute, die mit der Platte nicht vertraut sind, unbedingt anhören, am besten kaufen, das ist eine wahnsinnig gute Platte und er hat halt sonst, dieses Konzert findet im Gefängnis statt und er spielt halt für die Gefängnisinsassen und er hat halt über San Quentin, dieses Gefängnis, in dem er gerade spielt, einen Song geschrieben so und San Quentin, er singt dann You've Been Living Hell to Me und die Leute rasten voll aus und er beendet den Song und die Leute hören nicht auf zu johlen und zu schreien und nahtlos spielte den einfach nochmal hinterher. Und das ist einer der besten Live-Momente aller Zeiten, weil das ist dann halt auch nicht die riesige Produktion und der Typ ist auch jetzt nicht hier ey, alle mitmachen und sonst was, sondern es ist halt einfach so dieses unfassbar lässige, coole Understatement, hey, die Leute, die Knastis hören nicht auf zu johlen, Alter, wie er die Band einzählt und sie fangen einfach wieder an, den Song nochmal komplett durchzuspielen, das ist auch so Gänsehaut-Moment for life. Ein anderer Moment ist für mich, eine Band, die für mich auch immer sehr, sehr wichtig war, MC5, Kick Out the Jams. Mhm. Wo das kennst du, aber die legendäre Kick Out the Jams, Motherfucker.
Yeah.
So, das ist halt auch noch, Alter, das soll auf meiner Beerdigung gespielt werden. Das ist der absolute Wahnsinn. Und die habe ich, glaube ich, mit 16 oder 17 oder so kennengelernt, die Band. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie. Da habe ich auf jeden Fall mir sofort so eine Sprühschablone gemacht und mir mit silberner Chromfarbe hinten auf die schwarze Lederjacke das MC5-Logo gesprüht. Schon allein nur wegen dem Song. Ist übrigens auch eine Debütplatte, wo dieser Song drauf ist von MC5. Was ich total krass finde, dass eine Band als Debütplatte halt erstmal eine Live-Platte rausbringt.
Ja.
Aber es macht total Sinn, einfach zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat, Alter. Und zu sagen, ey, das können wir abliefern. Und die Kick Out the Jams von MC5 ist da ein gutes Beispiel. Ich muss sagen, dass die anderen Songs darauf auch total geil sind, war mir aber teilweise auch manchmal dann so zu jammig, zu rockig. Aber der erste Song ist natürlich, viele Leute behaupten, dass Kick Out the Jams der erste Punk-Song aller Zeiten war. Und vielleicht ist da was Wahres dran. Und um deine Frage endgültig zu beantworten, Simon.
Bitte.
Aber wenn ich einen wählen müsste, wo ich immer Gänsehaut bekomme und nichts als krasse Erinnerungen habe und für mich persönlich, ist I Want You to Want Me von Cheap Trick, die Live-Version.
Okay.
Das ist, Alter, das da. Ich habe einfach so unzählige Erinnerungen, wo ich irgendwo alleine mal gut gelaunt, aber auch mal todtraurig an irgendwelchen Tresen hänge, rotzbesoffen und dieser Song kommt und dieser Song hat mir oft den Arsch gerettet, im Guten wie im Schlechten. Und der war, glaube ich, in meiner alten Stammkneipe in Hamburg bei Herbert, Rest in Peace Herbert, bei Fred Schlemmereck, auch in der Jukebox, wie er immer gesagt hat. Und manchmal kam dieser Song, Sheep Trick, I Want You to Want Me, live from Budokan, glaube ich, aus Japan, ich weiß nicht mehr. Aber das ist, wenn ich einen Live-Song forever wählen müsste, es wäre Sheep Trick. Was ist es bei dir?
Okay, interessante, ich glaube, meine Wahl ist interessant in dem Sinne, dass es ein Cover-Song ist, ein Live-Cover und eigentlich sind die Voraussetzungen denkbar schwierig und es geht um eine absolute Gott-Tier-Band, die gecovert wird, also eigentlich kann man es nur verkacken und das Gegenteil ist der Fall, die Deftones haben auf so einem MTV Icon-Konzert irgendwie in den 2000ern MTV Icon The Cure, If Only Tonight We Could Sleep von The Cure eben gecovert und diese Live-Version ist unfassbar. Der Sound ist unfassbar. Ich würde sogar so weit gehen und dafür mag man mich ans Kreuz nageln, dass diese Live-Version geiler ist als das Original. Und das ist ein,
wow.
Ja, es ist unfassbar. Ich finde, die Band hat es einfach komplett genailed. Und ja, ich mochte die Deftones früher sehr gerne. Mittlerweile finde ich die letzten Platten finde ich sehr schwach. Aber diese Live-Version ist die absolute Perfektion. Da geht nichts drüber.
Es gibt tatsächlich, ich finde, also ich nagel dich von dem Kreuz mal direkt wieder ab. Denn ich finde, es gibt ultra viele geile Beispiele für Coverversionen als Live-Version. Weil ich habe immer das Gefühl, dass die Bands, die diese Coverversion gerade spielen, sich besonders reinhängen. So, also ich finde, ein guter Coversong ist immer der absolute Wahnsinn. So, ne? Es gibt zum Beispiel von einer unserer Konsensband, die wir beide über alles lieben, Sepultura, eine Version von Orgasmatron von Motorhead. Kennst du das?
Ja, mega.
Mega. So, und wir sind ja noch eine Konsensband und wir wollten immer mal eine Kultklopper-Folge drüber machen und vielleicht machen wir es auch wirklich. Ich weiß nicht, ob wir es mal erwähnt haben. Hier, jetzt ist es soweit. Simon und ich, wir sind beide riesige Silverchair-Fans und es gibt tatsächlich von dem besagten Kick Out the Jams eine Version von Silverchair, die auch wahnsinnig gut ist. Wahnsinnig gut, irgendwie live in Melbourne oder so. zu der, das muss die Neon Ballroom Zeit sein oder so, richtig saugut.
Alles klar, kenne ich nicht, muss ich auschecken. Ansonsten habe ich als Live-Tracks, die mich noch total wegballern, mehrfach schon erwähnt hier, Tears for Fears, The Working Hour, gibt es irgendwie aus den 80ern einen Mitschnitt aus München. Perfekt, absolute Perfektion, die Performance. Und dann noch als Song, als Live-Track, der mich flasht, auch von einer kompletten Live-Platte von Swans, die Live-Version von Money is Flash. Die Live-Platte heißt Public Castration is a Good Idea. Das ist
natürlich. Erstmal hier, Take All My Money.
Ja, absolut. Die auch legendäre Live-Band auf jeden Fall, aber diese Live-Version von Money is Flash klingt einfach, das ist die absolute Kakophonie. Es ist einfach der pure Hass. Viel, viel räudiger als die Studio-Variante, einfach unfassbar so. Und mir ist gerade noch eingefallen, während wir so gesprochen haben, ich habe so ein bisschen gestruggelt, darüber nachzudenken, welche kompletten Live-Platten ich noch geil finde. Nicht zu vergessen, absolut die Nailbomb, wie heißt sie, Proud to Commit Commercial Suicide von diesem, ich glaube von Roskilde war das, oder war es, welches Festival war das, wo die aufgenommen worden ist? Da müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber das ist, diese Live-Versionen, Alter, die sind auch einfach so Bombe. Es gibt auch so 2, 3 Videos von der Show. Die Energie der Band ist Bombe. Also Überplatte auch.
Aber speaking of Roskilde, hast du einen Moment, jetzt gar nicht mehr, der auf Platte gebannt ist, aber der für dich so einer der besten Live-Momente war? So, also kannst du da irgendwas nennen, wo du sagst, so Alter, ich wünschte, das hätte ich als Live-Aufnahme, also da war ich wirklich im Publikum, das ist einer der besten Gänsehautmomente für mich überhaupt bei einem Live-Konzert?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich hatte so ein paar Live, auf jeden Fall so ein paar Live-Erlebnisse, die mich schon total umgehauen haben. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr frühe Armin-Ra-Shows gesehen. Ich habe die mal im Magnet, im alten Magnet in Berlin gesehen, vor, Alter, 30 Leuten oder so. Und der Sound war aber Bombe irgendwie. Und das hat so krass geknallt in dem kleinen Laden, dass es einfach, das war so ein Moment. Dann habe ich auch mal, auch in einem total bescheidenen Laden, was so die Technik angeht, in Berlin gab es so einen Laden namens Blackland und da habe ich Portal gesehen, also wirklich super weird. Es war extrem heiß, es waren jenseits der 30 Grad in diesem Laden. A, dürften die Leute rauchen, was total ätzend war. B, war man komplett nass geschwitzt von oben bis unten, aber die Band hat mich so in Trance gespielt, Alter.
Habe ich auch erstmal eine geraucht, Alter, zur Feier des Tages.
Direkt eine Zigarette gegessen, Alter. Und dann, ja.
Zigaretten fressen ist das Geilste, das muss ich immer ganz klar sagen. Auch im Knast beliebt, um auf die Krankenstation zu kommen, um ein paar Tage frei zu haben.
Ja, gute Idee auf jeden Fall, ja.
Speaking of St. Quentin.
Sonst eigentlich nicht. Bei dir?
Ja, das nämlich eben, als du das mit Roskilde angesprochen hast, muss ich nämlich zurückdenken an, ich glaube, es war 2014, da habe ich die Rolling Stones gesehen. Man kann ja über die Band denken, was man will. Ich war immer großer Fan, auch viel mehr als Beatles. Ich war immer Team Stones und wie gesagt, ich habe die 2014 auf dem Roskilde gesehen und die Show, die Band war der absolute Kracher. Es war wirklich ein Mega-Konzert und ich glaube, der vorletzte Song war You Can't Always Get What You Want, sowieso einer der besten Songs aller Zeiten. Und da hatten sie aus dem, ich glaube, aus so local aus Roskilde selber, ich glaube, irgendwie den dänischen Frauenchor oder was weiß ich, nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Und da auch so eine Extended Version mit Live-Chor und so. Und Alter, war das krass. Da war auch wirklich so eine Pelle, Alter. Richtig, richtig krass Gänsehaut.
Es war natürlich nicht Roskilde bei Nailbomb, sondern das Dynamo.
Good old Dynamo.
Haben wir das auch gelöst, aber von diesem Dynamo gibt es so ein paar geile Live-Videos aus der Zeit. Also ich glaube, Machine Head gibt es ein Video, von Hannos Lieblingsband Dog Eat Dog gibt es ein Live-Video.
Ja, klar, müssen wir hier nochmal erwähnen. Hannos Lieblingsband Dog Eat Dog.
Genau.
Das Beste an Dog Eat Dog war halt immer der sehr, sehr, sehr dicke Saxophonspieler mit dem ganz kleinen Saxophon und es sah dann halt immer, und der hatte dann auch so ganz kleine Hände, das war irgendwie eine Verstrickung ganz, ganz unguter Voraussetzungen irgendwie.
Muss ein anderer gewesen sein als in dem Live-Video vom Dynamo. Von Doggy Dog gibt es dieses Who's the King, gibt es als Live-Version. Der Song muss ich sagen, der Song ist tatsächlich auch geil, auch wenn ich diese Band sonst nicht geil finde, aber das ist schon.
Die war auch auf der Platte All Borrow Kings, wenn ich mich nicht täusche.
Korrekt.
Das war so deren Breakthrough-Album, was auch, ich erinnere mich, so Mitte der 90er in jedem halb coolen Kinderzimmer nicht fehlen durfte. Doggy Dogg. Was ist deine Lieblingsband? Doggy Dogg natürlich.
Ja, Hanno, natürlich. Das ist die erste Antwort.
Als Maul. Doggy Dogg. Ich hab die nicht mal.
Eine andere Frage, die mir eingefallen ist, ist, hast du mal ein Live-Video gesehen oder eine Live-Aufnahme gehört, die dich von einer Band, die du vorher noch nie gesehen hattest und das hat dich zum Fan der Band gemacht?
Also jetzt Video?
Video oder Audio, wahrscheinlich, Videos wahrscheinlich.
Ja, das mit Audio habe ich ja schon beantwortet. Also ja. Bei AC/DC und so war das also bei ganz vielen Bands. Also ich bin auch definitiv durch die bis zum bitteren Ende Toten Hosen Fan geworden, okay, damals als Kind. So, ne? Und bei AC/DC mit If You Want Blood, das war halt auch eine Live-Platte und MC5 war live, Johnny Cash war live. Also ganz viele Musikbands, die lange für mich großen Einfluss haben sollten, habe ich eben durch Live kennengelernt.
Und Videos?
So, auf jeden Fall. Also es war für mich Videos. Ja, wie gesagt, da kann ich halt eben nur das Live at Donington nennen, ne? Wo, was halt nochmal die Liebe zu einer Band total verstärkt hat. Wie sieht es bei dir aus?
Aber du kannst dich nicht daran erinnern, mal einfach ein Live-Video von einer Band gesehen zu haben, die du überhaupt nicht kanntest und was dich total umgehauen hat?
Nee, glaube ich nicht.
Okay, krass, ja.
Also es gibt es garantiert, aber ich merke, du willst auf eine Anekdote raus, deswegen.
Ja, so ein bisschen,
die Bühne,
ja,
ist deine.
Ich habe zum Beispiel Portal tatsächlich durch ein Live-Video entdeckt. Und das war sehr obskur irgendwie. Und ich muss auch sagen, dass ich das gar nicht so richtig geil fand, sondern eher weird. Aber es gibt irgendwie, ich glaube, von irgendeinem Festival, was die gespielt haben, gibt es ein Live-Video. Der Song heißt Glumur Funnel. Weirder Titel, so. Passt auch zur Band. Und dann hat halt der Sänger so eine Kuckucksuhr auf dem Kopf gehabt irgendwie. Also so eine Uhr.
Classic.
Wer kennt's nicht? So eine Uhr mit so einem Vorhang. Das heißt, das Gesicht war durch so einen Vorhang verhangen und so eine riesen Uhr einfach auf dem Kopf. Ich dachte, Alter, was ist das denn jetzt für ein Schranz? So.
Die weiße Version von Chuck D von Public Enemy. Einfach mal eine Kuckucksuhr. Fast so cool.
Fast so cool, ja. Nee, und ich dachte so einfach so, Alter, was ist das für ein weirder Shit? So, und die Mucke natürlich auch wirklich mega extrem. Aber es hat so eine Faszination ausgelöst, dass ich die Band noch ausgecheckt habe, um direkt festzustellen, dass deren Plattenproduktionen auch sehr abenteuerlich sind, aber irgendwann hat es Klick gemacht und ich fand die Band sehr geil und außerdem habe ich auch in meiner in den Jahren, in denen ich sehr viel Hardcore gehört habe, total gesuchtet die Hellfest und Furnacefest DVDs und da habe ich auch so die eine oder andere Band drauf kennengelernt, die ich vorher einfach nicht kannte.
Ey, ich möchte dir absolut widersprechen, also nicht widersprechen, sondern mir selber widersprechen, denn jetzt, wo du darüber redest, fallen mir 1000 Anekdoten ein. Riesiges Thema Westdeutscher Rundfunk, damals in den 90er Rockpalast.
Oh so, ja.
Ne? Und da gab es, 1996 gab es einen Live-Mitschnitt, und den habe ich, also kam immer tief spät in der Nacht und am nächsten, das war so eine Überraschung, weißt du, Showview programmiert und am nächsten Tag geguckt, was der Weihnachtsmann gebracht hat. Und eines Tages war es so, da war NoFX bei, kannte ich vorher nicht und dachte, Alter, was das für ein geiler Punk. Weezer kannte ich überhaupt nicht. Weezer kannte ich, habe ich kennengelernt durch einen Rockpalast-Mitschnitt von 1996 vom Bizarre Festival und fand ich mega und am allermeisten beeindruckt durch einen Live-Auftritt und ich glaube, das war auch irgendwo beim Rockpalast, war Prong.
Oh, geil.
Die habe ich, bevor ich sie aufgenommen gehört habe, live gesehen und ich weiß noch, der erste Song, den ich live gesehen habe, war Snap Your Fingers, Snap Your Neck und Alter, war das brutal und krass und auch so geil, prollig, hat mich total abgeholt als junger Mensch. Das weiß ich noch ganz genau. Also dementsprechend, ja, habe ich ganz viele Anekdoten jetzt eigentlich, insbesondere durch den WDR Rockpalast.
Ja, auf jeden. WDR Rockpalast habe ich auch viel gesehen. Ich habe viel diese Festival-Mitschnitte. Das ist auch mal total witzig gewesen, weil es gab so teilweise Mitschnitte, die klangen unter aller Kanone und wo ich mich auch gefragt habe, so, Alter, wer strahlt sowas im Fernsehen aus? Und andere, die klangen hochglanzpoliert. Da gab es, ich bin mir sicher, dass das heutzutage alles etwas, ja, wie soll ich sagen, homogener, hochqualitativer abläuft. Aber ich weiß noch, es gab viele so irgendeine Band, Rock am Ring, 2002 oder so oder was auch immer und die Soundqualität war so unhörbar eigentlich, aber man hat sich trotzdem reingezogen, weil man natürlich die Atmo irgendwie auch geil fand. So, ne? Also das muss man natürlich schon sagen, wenn du so eine Festival-Show siehst irgendwie, wo 30.000 Leute steil gehen auf eine Band, so ist es, das ist sowieso so eine Diskrepanz, die mir mal auffällt. Vielleicht findest du dich darin wieder. Wenn du ein Live-Video siehst und der Sound nicht so richtig geil ist, ich habe das Gefühl, dass das Visuelle total hilft, den Sound erträglich zu machen. Und du siehst dir den Sound fast schön. Wenn du diese gleiche Aufnahme du brauchst nur die Augen zu schließen und ich habe das Gefühl, der Sound fällt in sich zusammen. So, ich hatte, ich habe früher auch oft, ich habe es vorhin kurz erzählt, wo ich so Live-Videos runtergeladen habe von irgendwelchen Video-Websites. Ich habe oft dann auch versucht, das Audio rauszurippen. Ich hatte so ein Programm, womit ich die Audio von der Videospur trennen konnte. Und dann war das immer total geil, weil das Video hat mich total geflasht und ich dachte, so klingt geil auch so. Und dann habe ich das so in meinen MP3-Ordner gepackt und mir angehört und dachte so, Alter, es klingt ja wie ein Eimer Scheiße, so, was ist hier los? So, ne? Und du kannst es echt nur gucken und nicht als nur als Audio hören. So.
Ja, das ist halt das Ding. So, ne? Es ist auch total schwierig. So. Ich weiß nicht, ob du das, doch, ich weiß es bei dir, dass du es mit WFAM erlebt hattest, aber es ist halt auch immer ein ganz besonderer Druck, wenn so vorher klar ist, ey, diese Show wird aufgenommen, also auch audiomäßig so, ne? Wir hatten das einmal im ganz großen Stil. Wir haben, wo wir nämlich über Rockpalast, wir hatten auch einfach mal einmal die Ehre 2017 beim Rockhard Festival, das wurde auch vom Rockpalast ausgestrahlt. Und das war natürlich total krass. Das wussten wir vorher, Alter, weil normalerweise gehst du ja, also für viele Leute können sich das manchmal nicht vorstellen, aber wenn du weißt, du spielst nur für das Live-Publikum durch eine PA, dann liegen dann liegt die Aufmerksamkeit auf anderen Dingen. Als wenn du weißt, das wird jetzt halt auch einfach Stereo aufgezeichnet irgendwie und das muss halt auch nachher geil klingen. Und das ist total der Spagat, weil du auf die Bühne gehst, du willst abgehen, du willst durchdrehen, du willst eine geile Live-Show bieten. Und wenn man sich viel bewegt, dann verspielt man sich auch mal. Nicht immer so, dass das alle mitkriegen, aber das passiert halt einfach. Gerade wenn du nicht so mega talentiert bist. Wenn du aber weißt, das wird aufgezeichnet, dann versuchst du halt gleichzeitig irgendwie auch so eine Live-Platte aufzunehmen. Und bei dem Rockpalast-Festival merkt man das. Der Sound ist geil, weil wir auch unseren eigenen Soundmann Timo Höcke mitgebracht haben. Grüße gehen raus. Der saß dann in dem Ü-Wagen so und hat das alles zusammengemischt, während wir gespielt haben. Und der Sound ist auch sehr, sehr cool geworden.
Ja.
Aber man merkt, dass wir extrem nervös sind, weil wir halt auch sehr, sehr schnell spielen und so. Weißt du, also das ist halt, man merkt so, wir versuchen da auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Und grundsätzlich ist das eh immer total schwierig, weil es auch so unfair ist. Es gibt so, von jeder Band gibt es so wahnsinnig viel heute, wo jeder ein Handy hat oder so, Live-Mitschnitte auf YouTube und die klingen so dermaßen scheiße und du denkst dir, ey, wenn du die Band nicht kennst und weißt, dass die eigentlich abliefern, das ist ja im großen Stil rufschädigend teilweise und ja, also so Live-Mitschnitte, gerade mit so einem Telefon, also ne, manchmal klingen die, als wären die mit einem Feuerzeug aufgenommen. Oder wahlweise mit einer Kartoffel, Alter.
Auf weh.
Und das ist halt einfach krass unfair. Man muss da halt einfach drüber stehen. Aber das passiert dir halt als Musiker, der viele Konzerte spielt, immer wieder, dass dann halt im Netz so Mitschnitte auftauchen. Und am schlimmsten ist das, wenn dann so Kamerateams sich so den Ton aus dem Mischpult nehmen, einfach den Stereoton, der halt aber ja gemischt ist für eine riesige Anlage für Hunderte oder gar Tausende von Leuten, wenn du das halt aber einfach so mitschneidest, dann klingt das wirklich wie eine Pfanne Würmer oder ein Schlag im Nacken. Also wahlweise beides.
Ja, auf jeden Fall. Wovon man sich gar nicht trennen kann mental, wenn man so eine Show spielt, die aufgezeichnet wird und man weiß es, dass du echt in den Songs, wenn du einen kleinen Verspieler hast, sofort denkst so, ja, okay, das ist jetzt natürlich unvorzeigbar, das ist unbenutzbar. Jetzt ist der Song ist versemmelt, so, ne? Da, und so denkt man dann über jeden Song, anstatt, ne? Das ist halt auch so geil. Wir haben mal in 2008 mit WFAM, haben wir in Seattle gespielt und ich glaube, da wurden wir damit überrascht, dass die Show mit aufgenommen worden ist. Aber wir haben vor ein paar Jahren dann so eine B-Seiten-Compilation mal rausgebracht von WFAM, wo ich dann dieses Live-Material wieder gefunden habe auf meiner Festplatte und total durchgedreht bin, weil es natürlich super cool ist, solche alten Aufnahmen zu finden. Und es waren tatsächlich zwei Songs davon auch zu retten. Die waren tight genug gespielt, dass man sie vorzeigen kann. Und der Sound war, obwohl es so ein Stereo-Mitschnitt war, war der Sound gut genug, um das irgendwie auch auf diese B-Seiten-Compilation zu machen.
Aber der Schnitt kommt in etwa hin. Ich habe auch schon öfters Manta-Live-Mitschnitte in die Hand bekommen und dann so, ja, 14 Songs gespielt, zwei davon sind okay.
Ja.
So. Na, also das kenne ich wohl sehr, sehr gut, dass man da halt auch so, oh, Alter, gut, man selber hat es ja auch gespielt und hört dann Sachen, die andere vielleicht nicht hören würden, aber
absolut.
Ey, ich bin so von so ungeplanten Mitschnitten Abschnitten kein großer Freund. Aber gut, das ist, hat vielleicht auch viel mit dem Ego zu tun. Aber dieser, also diese Soundfrage ist sowieso auch immer höchstgradig subjektiv. Also das wirst du kennen, auch jetzt mal Mitschnitt oder nicht. Man spielt ein Live-Konzert und es gibt immer ein paar Leute, die einen dann hinterher penetrieren. So am besten im rotzbesoffenen Kopf. Leute, die können nicht mal mit ihren Namen aussprechen. So, Alter, Sound war so scheiße heute. Was war denn da los? So, weißt du, und dann kommen die anderen und sagen, ey, bester Sound ever. So, also man muss sehr schnell sich davon lösen.
Wir haben noch mal mit WFAM, als wir unsere finale Show gespielt haben, davon gibt es ja ein Video auf YouTube, die komplette Show. Und da wurde das Audio auch komplett mitgeschnitten. Da kam tatsächlich jemand an, Grüße an Emil, der hat mit so einem Multitrack-Recorder alles aufgenommen quasi und das dann auch gemischt. Und ich weiß noch, als er mir dann die Mixe geschickt hat und so, es ist halt total weird. Ich gucke mir dieses Live-Video an und denke, klingt total okay, alles super, ne, alles in Ordnung. Aber ich finde auch da, ohne die Bilder, für mich funktioniert diese Live-Aufnahme nicht, weil ich damals schon mit dem Gedanken gespielt habe, ey, könnte man doch vielleicht die ganze Live, als Live-Platte auf Bandcamp klatschen, so, why not, ne? Aber ehrlich gesagt, obwohl Emil einen super Job gemacht hat, funktioniert für mich diese Aufnahme nur mit Bild. Und wenn ich das Bild dazu nicht sehe, fällt es irgendwie in sich zusammen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die große Kunst einer geilen Live-Aufnahme, dass die nur als Audio funktioniert. Weil, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, wenn du das Video dazu siehst, das funktioniert oft, selbst wenn der Sound bescheiden ist, kann man sich das schön hören, weil man dazu diese ganzen Eindrücke sieht. So. Aber eine geile Aufnahme muss dadurch bestechen, dass dieser Konzert-Vibe rüberkommt, dass der Sound rüberkommt, dass die Performance geil ist. Es muss nur als Audio auch funktionieren so. Und das ist, glaube ich, so die große Kunst.
Wir haben ja, als wir unsere erste Platte mit Manta rausgebracht haben, 2014, haben wir, glaube ich, in derselben Woche vom Release-Date oder eine Woche später, als wir die ersten Reviews dann gelesen haben, wo drin steht, ja, geile Platte, aber das kriegen die niemals live hin. Diese Aussagen waren eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, Alter, auch so prollig, jung, naiv, sich beweisen wollen. Alter, wir machen direkt eine Live-Platte. Und diese St. Pauli-Sessions, die dann ja auch auf Platte rausgekommen ist und ist immer noch erhältlich und das kann man sich auch auf YouTube angucken, die ist wirklich gut geworden. Sowohl als Videomitschnitt, als aber auch als Audio. So gut, dass wir sie auch rausgebracht haben als Live-Platte. Halt einfach, um zu zeigen, ey, das ist live im Proberaum. So, da haben wir geprobt so und haben das natürlich dann alles irgendwie, wir haben das eigentlich alles genauso aufgebaut, wie wir die Platte auch aufgenommen haben, mit denselben Instrumenten, mit demselben Schlagzeug, mit denselben Verstärkern und haben es einfach abgemiked und haben einfach gesagt, ey, jetzt spielen wir euch das live. Einfach um zu zeigen, ey, wir können das. So, ne? Weil wir haben jetzt zur Zeit auch apokalyptisch viel geprobt, so immer, die ganze Zeit und sagen, ey, das war für uns wirklich kein Ding. Wahrscheinlich waren wir viel besser als heute. So, und dann haben wir dann irgendwie, was weiß ich, 2-3 Kisten Bier gekauft, irgendwie 10-20 Freunde eingeladen, die standen im Kreis drumherum. Deswegen, ich liebe diese Platte, weil der Beifall zwischen den Konzerten ist halt auch so, da klatscht so einer, da hinten ja, noch so einer. Man merkt so richtig, wie wenig Leute es ist, aber sehr charmant. Und der Sound ist geil und die Platte hatte halt den Zweck. Ja, ey, natürlich können wir das live. Das war so eine Reaktion auf so, ey, natürlich können wir das abliefern auf der Bühne. Und das war sehr klug, dass wir das gemacht haben, dass wir das rausgehauen haben, so als quasi als Statement, ey, live könnt ihr euch auf die Band auch freuen, wenn sie zu euch kommt. Und das hat gut geklappt, also das ist ein gutes Beispiel. Und wie gesagt, das Rockpalast-Ding, außer dass die Songs sehr schnell gespielt sind, kann man sich auch gut anhören. Es gibt ein, zwei sehr gute Hellfest-Mitschnitte von Manta, ich glaube von 2019, die auch ganz gut sind, wie ich finde. Aber es gibt halt auch einfach Sachen, die sind fürchterlich, aber da muss man halt einfach mit klarkommen.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt ja auch Bands, Simon, das wirst du wissen, das ist für dich kein Geheimnis, für andere sicher schon. Einfach Bands, die Platten als Live-Platten verkaufen, aber eigentlich sind sie gar keine Live-Platten.
Ja, definitiv.
Sehr,
ja.
sehr bekanntes Beispiel. Eine Band, die ich sehr, sehr liebe und Platten, die ich sehr liebe, aber reden wir mal über, also eine der bekanntesten Live-Platten aller Zeiten und vielleicht auch der besten Live-Platten aller Zeiten ist Kiss Alive 1 und Kiss Alive 2. Mhm. Und gerade die Alive 1 ist halt auch so einfach so absolute Übersongs. Und irgendwann haben dann halt auch, hat die Band dann auch mal zugegeben, ja, also ne, uns war wichtig, so im Groben den Live-Vibe einzufangen, aber dann haben wir die Vocals halt noch so ein bisschen irgendwie besser gemacht, die Gitarren-Solos nochmal neu gespielt. Das war es aber auch dann irgendwie im Jahre 2003. Haben sie dann eigentlich zugegeben, dass sie fast komplett das Ding komplett overdubbed haben, so, ne? Für mich Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil es ist trotzdem legendäres Machwerk und es gehört ja dazu und es ist ja auch eine geile Liveband und so, aber nur viele Leute und es ist wirklich nicht selten, dass bei Live Recordings so Touch-Ups gemacht werden, dass halt einfach, ey, das Solo ist versemmelt, sonst ist der Song, der Take, die Vocals sind geil, aber das Solo ist scheiße, machen wir das Solo neu. So gerade, wenn das halt so mehrspurmäßig aufgenommen ist. Und das gibt es viel, 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 viel mehr, als ihr glaubt. Und ich werde jetzt bewusst auch nicht alle Platten nennen, von denen ich es teilweise aus erster Hand weiß, dass es so ist. Einfach, um euch die Illusion nicht kaputt zu machen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder nicht, Hanno?
Nee, fast noch ein schöneres Schlusswort. Es gibt auch Bands, die sich wirklich nur über live definieren. Und das ist zum Beispiel die Band Grateful Dead, die, halt dich fest, ohne Scheiß 167 offizielle Live-Alben draußen hat.
Scheiße, Alter.
Und die sind garantiert alle ohne Overdubs. Und ja, also für mich Live-Platten die absolute Krönung. Ich bin immer wieder begeistert, wenn eine Live-Platte geil eingefangen ist. Und ich habe mein Leben lang, also immer, mache ich immer noch so, wenn ich eine Band richtig geil finde, es gibt eine Live-Platte, kaufe ich die eigentlich immer als erstes, wenn ich eine Band neu kennenlerne. Weil nicht nur, man zeigt natürlich, was kann die Band, aber meistens ist es ja auch so wie bei der neuen Mayhem-Platte, der Live-Platte, die wir gerade besprochen hatten. Es ist ja oft auch ein gutes Potpourri fürs Material, also um in eine Band neu reinzukommen. Ich kriege jetzt richtig Bock. Welche Live-Platte wirst du dir jetzt heute anhören?
Nailbomb, Proud to Commit Commercial Suicide.
Bei mir wird es definitiv die Johnny Cash sein. Da habe ich richtig Bock, weil es gibt auch, ich weiß nicht, ob es die San Quentin ist, ich glaube, er hat auch mal live at Folsom in Prism gespielt. Also irgendwo, es gibt so Live-Videos aus dem Knast von Johnny Cash, auch auf YouTube, kann ich sehr empfehlen. Da steigt die Laune immer.
Ich glaube, das Folsom in Prison.
Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall angucken. Simon, schön, dich wieder mal gesehen zu haben.
Dito.
Danke für deine Zeit. Ja, hat Bock gemacht.
Hat es auf jeden Fall.
Ich hoffe, euch da draußen auch. Tschüss, Simon.
Ciao.
They serve one master.
Eins, zwei, drei.
That is destruction.